Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin sorgt auch in anderen Bundesländern für Diskussionen und auch für Kritik. Wir berichten gleich über den Widerstand, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Wie können in Bayern, speziell in München, wieder mehr bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden? Heute hat sich der Verfassungsgerichtshof in Bayern mit einem Volksbegehren zu diesem Thema befasst. Auch dazu gleich mehr. Und wir schildern den Streit um Ausbaupläne des Bundesligisten 1. FC Köln innerhalb eines beliebten Erholungsgebiets in der Stadt. Bezahlbarer Wohnraum für alle, auch in beliebten Großstädten, was wie eine Selbstverständlichkeit erscheinen mag, ist auch in Deutschland längst nicht mehr gewährleistet. Die Berliner Landesregierung hat beispielsweise den sogenannten Mietendeckel als Konsequenz eingeführt. Damit sollen Mietpreise zu einem großen Teil für 5 Jahre begrenzt bzw. eingefroren werden. Die Maßnahme ist aber umstritten und sie wird auch noch juristisch untersucht. Um einen ähnlichen Fall geht es seit heute in München, genauer gesagt beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Und da geht es um die mögliche Zulassung eines Volksbegehrens gegen zu hohe Mieten. Tobias Krone, unser Landeskorrespondent, hat das für uns beobachtet. Herr Krone, was genau möchte dieses Volksbegehren erreichen?
Ja, das Begehren will letztlich auch einen Mietendeckel, also ein Gesetz, das verbietet, die Mieten zu erhöhen in angespannten Wohnungsmärkten. Sie haben da 162 Städte und Gemeinden in Bayern ausgemacht, das aber auch verbietet, bei Neuvermietungen den Mietpreis über der ortsüblichen Miete anzusetzen. Also 6 Jahre lang sollen dort die Mieten sozusagen eingefroren werden. Also ganz nach dem Vorbild Berlins. Das Volksbegehren in Bayern ist allerdings ein bisschen braver in einem Punkt, nämlich in Berlin sollen ja auch VermieterInnen künftig verhältnismäßig teure Mieten auf das ortsübliche Niveau senken. Das ist demnächst dann fällig in Berlin. Und so weit geht man in Bayern nicht.
Wer genau, was für Personen, was für Gruppierungen gehören zu diesem Volksbegehren?
Dahinter stecken der Mieterverein München, der Mieterbund in Bayern, die SPD, die Linke, der Deutsche Gewerkschaftsbund. Unterstützt wird es zum Beispiel auch von den Grünen oder von dem in Bayern relativ mächtigen Sozialverband VDK. Inzwischen haben die InitiatorInnen auch den ersten Schritt geschafft. Sie haben nämlich die notwendigen 35.000 Unterschriften des Volksbegehrens gesammelt. Inzwischen sind es schon über 52.000 Unterschriften. Und jetzt würden sie gern zum Volksentscheid antreten. Das wäre die nächste Stufe für so ein Volksgesetz. Doch das Innenministerium hat Nein gesagt. Und jetzt muss also der Bayerische Verfassungsgerichtshof entscheiden, ob es weitergeht.
Und was wurde heute genau besprochen beim Verfassungsgerichtshof mit Blick auf die Argumente?
Also auf politischer Ebene, das muss man vielleicht vorschicken, sind ja die Fronten klar. Die Union hält den Mietendeckel für unrechtmäßiges Eingreifen in einen freien Mietmarkt. Da ist ja in Berlin, in Karlsruhe eine Verfassungsklage anhängig über den Berliner Mietendeckel von der Union und der FDP gegen dieses rot-rot-grüne Gesetz. Und zwar deshalb natürlich auch relativ klar, dass Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU so einen Mietendeckel für Bayern genauso ablehnen würde. Und heute war jetzt die juristische Seite dran. Also die Frage, darf die Staatsregierung ablehnen, dass das Volk darüber abstimmt? Und das Ministerium hat das heute so begründet, ihre Ablehnung, dass ja schon auf Bundesebene im BGB mit der Mietpreisbremse gesetzlich alles geregelt sei. Man dürfe in Bayern also gar kein eigenes Gesetz mehr machen auf Landesebene. Und die Rechtsprofessoren, die heute das Volksbegehren vertreten haben, die haben dagegen argumentiert und die sagen, Bayern dürfe sehr wohl so ein Gesetz beschließen. Denn erstens sagt die bayerische Verfassung, Wohnraum für alle muss gesichert sein. Zweitens würde das Bundesrecht nicht mehr ausreichen, um diesen derzeitigen Mietwucher zu verhindern. Und drittens wäre ja überhaupt noch eine Volksabstimmung nötig. Also gesagt wäre es ja gar nicht, dass diese Volksabstimmung überhaupt dann entschließen würde, dass dieses Gesetz kommt. Und darum ging es heute in dieser ja doch recht hochfachlichen juristischen Debatte. Das Gericht will dann in 4 Wochen entscheiden.
Und wenn man ganz allgemein noch vielleicht kurz auf die Wohnlage in München schaut, beziehungsweise die Wohnsituation, was die Mieten angeht, wie groß ist da der Handlungsbedarf?
Auf jeden Fall gibt es riesige Sorgen bei immer mehr Menschen, also längst nicht nur mehr bei RentnerInnen oder Studierenden, die größtenteils überhaupt nur noch zu Hause leben in München, bei ihren Eltern. Auch bei Akademikerfamilien mit Kindern, die bis zu 2.500 Euro Miete zahlen müssten, das hat heute der Vorsitzende des Mietervereins vor Gericht berichtet, von Pflegekräften und PolizeibeamtInnen mal ganz zu schweigen. Die Probleme betreffen also sehr, sehr viele Menschen und auch den gesamten Großraum München, also bis in Städte wie Ingolstadt und Rosenheim, die da schon so 50 bis 80 Kilometer weit weg sind. Und neueste Analysen zeigen auch, mit Corona hat sich diese Entwicklung mitnichten entspannt, zumindest in München. Da zahlen sie in der Innenstadt mindestens 18 Euro pro Quadratmeter. Und die Mietpreisbremse hat bisher auch noch keine Wirkung gezeigt, denn die Erfahrung ist, wer mal eine Wohnung bekommen hat, zu welchem Preis auch immer, der legt sich lieber nicht mit den VermieterInnen an.
Und vielleicht noch ganz kurz, hat der Verfassungsgerichtshof eine Tendenz erkennen lassen, ob das ausgesichert Erfolg hat, das Volksbegehren?
Also die Nachfragen waren heute durchaus skeptisch vom vorsitzenden Richter. Da mussten also die Verteidigerinnen, die Verteidiger, die beiden Rechtsprofessoren für das Volksbegehren doch sich mächtig ins Zeug legen. Deshalb war schon eine leichte Skepsis beim Gericht spürbar, dass dieses Volksbegehren die richtigen Argumente hat. Aber auch wenn es dazu käme, dann wäre noch viel Arbeit nötig, denn die InitiatorInnen müssten ja rund 1 Million Menschen in Bayern überhaupt erstmal in 2 Wochen zum Abstimmen bewegen. Das ist eine sportliche Zahl. Nicht ganz unmöglich. Letztes Jahr beim Bienenvolksbegehren hat es ja geklappt. Und die Hoffnung bei den InitiatorInnen ist ja auch, dass mit dem Druck durch diese Corona-Wirtschaftskrise mehr Leute unterschreiben, als man es bisher hätte annehmen können.
Informationen aus München von Tobias Krone. Vielen Dank. In Thüringen tagen derzeit die Innenminister der Bundesländer und für besonders große Diskussionen sorgt dabei die Landesregierung in Berlin. Sie hat neulich ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht. Es soll Benachteiligungen von Bürgern durch Behörden besser entgegenwirken. Die Polizei sieht darin aber ihre Arbeit potenziell erschwert und das sieht beispielsweise auch die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern so und sie hat bereits Konsequenzen gezogen. Silke Hasselmann berichtet.
Kürzlich in Rostock eine Demonstration gegen Rassismus.
Ihr habt mitbekommen, in den letzten Schätzungen der Polizei von heute sind wir gerade 600 Leute. Das ist echt krass. Also vielen Dank dafür.
Gekommen sind vor allem Leute im Schüler- und Studentenalter und, wie üblich, Landespolizisten. Diese hier tragen auf dem Rücken ihrer dunkelblauen Uniform den gut lesbaren Code PolizeiMV3211. Beschallt mit polizeikritischen Rap-Songs wie Ice Cubes Klassiker Fuck the Police, blicken sie auf zahlreiche Banner und Schilder mit Aufschriften wie Kampf den Bullen, Polizei abschaffen, Ich hasse Polizei, für Toleranz und Offenheit gegen Rassismus und Polizei. Die Polizisten bleiben ruhig. Sie wissen, dass es einige Demonstranten darauf anlegen, sie zu provozieren und anzuzeigen, wegen Gewaltanwendung, wegen sexistischen Verhaltens oder, zuletzt immer häufiger gewählt, wegen rassistischer Diskriminierung. das sei jedermanns Recht und gelegentlich gerechtfertigt, sagt Lorenz Caffier. Er ist der oberste Dienstherr der knapp 5000 Landespolizisten in Mecklenburg-Vorpommern. Jede Anzeige werde ernst genommen und der Sachverhalt von der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft ermittelt. Ist einem Beamten Fehlverhalten nachzuweisen, dann werde das geahndet.
Es ist ein großer Personalkörper, da kann man nie zu 100% alles garantieren. Deswegen haben wir die von mir auch nicht unbedingt geliebte, aber akzeptierte Beschriftung der Einsatzeinheiten eingeführt. Insofern kann ich die Entscheidung, die jetzt in Berlin getroffen worden ist, auch nicht ansatzweise, auch politisch nicht richtig nachvollziehen.
Tatsächlich gilt neuerdings in Berlin ein Polizist unter Umständen nicht mehr so lange als unschuldig, bis die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bewiesen sind. Vielmehr werde es häufig so sein,
so dass die Behörde, sprich der Polizist und seine vorgesetzte Dienststelle, nachweisen muss, dass es eben nicht so ist. Und das ist genau die Beweisumkehr. Das ist irgendwie ein Stück aus dem Tollhaus.
Zwar stellte der Berliner Innensenator Geisel klar, dass eine einfache Behauptung, diskriminiert worden zu sein, nicht ausreiche. Die Beweislast kehre sich nur in solchen Fällen um, in denen zuvor ein Richter feststellt, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Dennoch ist der Schweriner CDU-Innenminister unglücklich über das Gesetz, weil es über Berlins Landesgrenzen hinauswirken wird.
Denn im Rahmen von Unterstützungsaufträgen sind auch Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern in Berlin tätig. Von Staatsgästen bis 1. Mai. 1. Mai ist regelmäßig Unterstützungskräfte aus allen Ländern, gilt aber auch für Fußballspiele, nicht nur für die Bundesliga-Fußballspiele, Weltmeisterschaftsspiele, für große Sportereignisse, für große Events. Sie sind immer angewiesen auf Unterstützung aus anderen Bundesländern.
Unverständnis und nicht selten die Ankündigung, beim nächsten Berlin-Einsatz womöglich krank zu sein. So lauten die Reaktionen in den Polizeieinheiten auf das Berliner Antidiskriminierungsgesetz, hat Christian Schumacher beobachtet. Der Chef der MV-Landesgewerkschaft der Polizei hat dabei auch das Klima im Blick, in dem pauschale Polizeibeschimpfungen auf Demonstrationen zunehmen, aber auch im politischen Raum. Schumacher verweist auf SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die der Polizei in Deutschland unlängst latenten Rassismus unterstellte.
Wer solche Äußerungen tätigt und eine Verurteilung der Polizei versucht, der muss sich fragen lassen, wie er eigentlich zum Rechtsstaat steht. Weil nach meiner Auffassung handeln die Polizisten nach Recht und Gesetz. Und wer rassistisch handelt, hat in der Polizei nichts zu suchen. Er hat die Polizei zu verlassen. Und wenn er nicht freiwillig geht, dann wird er über Gesetz oder dementsprechende Instrumentarien eben aus dem Dienst entfernt.
Weder die Polizeigewerkschaften noch die Landesinnenminister wie Lorenz Caffier aus Mecklenburg-Vorpommern bestreiten, dass es auch innerhalb der Polizei Fehlverhalten gibt und gelegentlich extremistische, auch rassistische Tendenzen. Das werde verfolgt, sagt Lorenz Caffier, aber immer nach dem Prinzip der Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Schuld und nicht umgekehrt. Das letzte Mal haben sich Mecklenburg-Vorpommern und Berlin übrigens im März, kurz vor der Corona-Pandemie, gegenseitig bei der Absicherung von Fußballspielen geholfen. Seitdem sei noch keine neue Bitte aus Berlin eingegangen, sagt Innenminister Caffier. Doch was wird er seinen Polizisten sagen, wenn Berlin demnächst wieder anfragen sollte?
Die Frage ist wirklich nur rein theoretisch, weil ich keine Mitarbeiter entsenden werde. Und deswegen kann ich momentan nur erkennen, dass man eine Lösung in der Richtung findet, wenn alle Einheiten, die aus anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden, von dieser Berliner Gesetzgebung für ihre Einsätze freigestellt werden. Anders sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keine praktikable Lösung.
Ein Bericht war das unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und schauen nach Köln. Dort ist der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bei vielen Einwohnern äußerst beliebt. Er sorgt aber aktuell auch für Unmut. Und Hintergrund ist der Plan, das Vereinsgelände zu vergrößern, wo ein neues Leistungszentrum und neue Kunstrasenplätze herauskommen sollen. Dafür soll dann aber eine große Wiese im Stadtgebiet weichen, nämlich der sogenannte äußere Grüngürtel, zumindest ein Teil davon. Und dagegen regt sich Protest, wie wir in Leue mit Eindrücken.
Sie sehen hinter der Esche noch hunderte Meter weiter eine Baumgruppe.
Friedmund Skorzenski steht auf einer riesigen grünen Wiese im Südwesten von Köln. Vereinzelt spazieren Hundebesitzer durch das knöchelhohe Gras. Im umliegenden Waldrand drehen Jogger ihre Morgenrunde.
Hinter der Baumgruppe soll ein Gebäude errichtet werden mit Umkleidekabinen für die Spieler und Duschen und so weiter. Und dann kommt da ein Platz hin zwischen der Esche und der Baumgruppe. Und hier sollen zwei Plätze hinkommen.
Anwohner Skorzenski schüttelt den Kopf. So friedlich die Wiese an diesem sommerlichen Morgen wirkt, sie sorgt seit Jahren für Streit in der Stadt. Denn der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln möchte sich vergrößern auf genau dieser Wiese.
Das ist eine Fläche von ungefähr 35.000 Quadratmetern, die hier bebaut werden soll.
Seit seiner Gründung vor gut 70 Jahren sitzt der 1. FC Köln in diesem Grünzug, dem äußeren Grüngürtel von Köln.
Hinten, wo der Wald aufhört, da ist das Geißbock-Heim.
Das Hauptquartier des Bundesligisten, der den Geißbock als Maskottchen hat. Der 1. FC ist Kölns ganzer sportlicher Stolz. An Heimspieltagen ist die Stadt rot-weiß gefärbt.
Das ist ja der Konflikt hier, ne? Wir lieben den FC und wir lieben die Wiese.
Der Kölner Grüngürtel zieht sich wie ein Band um die Innenstadt. Vor 100 Jahren hat Kölns wohl berühmtester Bürgermeister Konrad Adenauer ihn anlegen lassen. Adenauer wollte verhindern, dass die Stadt zugebaut wird, wollte Freiflächen schaffen, damit Bürger sich erholen können.
Als ich hierher gezogen bin, habe ich mir den Stadtplan angeguckt und fand diesen Grüngürtel genau das, was es wertvoll macht für mich, mit dem Kind vom Land hier in die Stadt zu ziehen.
Sagt diese Anwohnerin, die sich wie Friedmund Skorzenski schon zu Beginn der Ausbaupläne vor etwa 5 Jahren einer Bürgerinitiative anschloss. Mit jeder Verwaltungshürde, die der Fußballverein seitdem nahm, schwoll der Protest an. Mittlerweile zählt die Initiative Grüngürtel für alle 1200 Mitglieder. Heute nun will der Stadtrat abschließend über das Projekt entscheiden. Die größten Ratsfraktionen, SPD und CDU, haben sich dafür ausgesprochen. Der Kölner CDU-Chef Bernd Petelkau.
Für uns war in dem Zusammenhang vor allen Dingen wichtig, die Auswirkungen auf das Klima in Köln. Da hat das vorgelegte Gutachten gezeigt, dass sich zwar auf der Wiese selber Veränderungen abgeben, aber für das Stadtklima ist die Bebauung an der Stelle irrelevant.
Adenauers Enkel, ebenfalls Konrad, hätte von der Heimatpartei seines Großvaters eine andere Entscheidung erwartet. Er spricht gar von einer schweren Sünde, die die Partei begehe.
Wir brauchen das ganz dringend für die Erholung, also geistige Erholung, körperliche Erholung und eben auch Auslauf, Abkühlung. Also es ist einfach notwendig, dass wir Grün mehr haben und nicht weniger haben. Ne?
Kölns ehemalige Stadtkonservatorin Hiltrud Kier kann es ebenfalls nicht fassen.
Der FC empfindet sich als systemrelevant. Er ist natürlich das absolut geliebte Kind dieser Stadt. Nur auch ein geliebtes Kind, wenn es eben dann bockig wird, so wie der FC, also geißbockig könnte man sagen, ist in seine Schranken zu weisen.
Am Geißbockheim bleibt der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Alexander Werle, aber dabei. Der Verein brauche den Ausbau. Und zwar genau an dieser Stelle, betont er seit Jahren.
Weil wir hier zu Hause sind. Der Grüngürtel ist auch vorgesehen, um Sport zu treiben. Und wir wollen uns nicht irgendwo außerhalb Kölns abschotten, wie es vielleicht andere Vereine machen, sondern wir sollen weiterhin nahbar sein.
Der Bundesligist will die neuen Plätze auch für den Breitensport zur Verfügung stellen. Immer dann, wenn der Verein sie selbst nicht nutzt. Dem FC ist aber vor allem ein weiterer Aspekt wichtig. Er will die Jugend nah bei den Profis trainieren.
Unsere Ausrichtung ist eben auch, Jugendspiele in den Lizenzspielerkader zu überführen. Wir sind nicht in der Situation wie vielleicht viele andere Vereine, die jedes Jahr eine große Anzahl an Transfers mit hohen Ablösesummen stemmen können.
Nun muss also die Politik entscheiden. Doch auch sie ist zwiegespalten. Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich zu Beginn der Planungsphase im Kommunalwahlkampf 2015 als Unterstützerin der Ausbaupläne präsentiert.
Also der Grüngürtel, so wunderbar er ist ja kein Selbstzweck. Ich werde auch mich überall dafür einsetzen, dass es zu diesem Ausbau kommen kann.
Mittlerweile hat das Grün in den Städten allerdings stark an Bedeutung gewonnen. Henriette Reker ist sich nicht mehr so sicher.
Ich muss Ihnen sagen, ich kann mir auch andere Lösungen vorstellen.
Die Gegner des aktuellen Ausbauplans hoffen nun, dass sie die Wiese retten können.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Am westlichen Stadtrand, etwa 10 Autominuten vom Geißbockheim entfernt, zeigt Bezirkspolitiker Roland Schüler auf ein großes Feld. Hier könnten sie hin, die 3 Kunstrasenplätze und das Leistungszentrum des FC.
Hier kann sich der 1. FC wunderbar ausbreiten. Wir kriegen gleichzeitig klimatisch wunderbar alles hier in Griff. Und wir erhalten für die Kölner Bürger und Bürgerinnen natürlich den äußeren Grüngürtel.
Der Ort wäre allerdings die nicht gewollte Außenstelle des FC. Und außerdem, entgegnet der Verein, würde dieser Plan für mehr Autoverkehr sorgen. Zurück auf der Wiese. Anwohner Friedmund Skorzenski hofft, dass die Herzen der Kölner Stadtratsmitglieder heute letztlich doch ein wenig mehr für den Grüngürtel statt für den FC schlagen. Und wenn nicht?
Dann werden wir rechtliche Schritte einleiten.
Berichtet für uns Vivien Leue am Ende von Deutschland heute an diesem Donnerstag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.